ein Morgen wie so viele andere auch für den Handwerker. Erst bei der Arbeit, doch dann sieht er im Nebengebäude etwas Ungewöhnliches. Eine Frau liegt am Boden und bewegt sich nicht mehr. Er ruft die Polizei und die 112, Feuerwehr und Rettungsdienst öffnen die Tür. Was sie dann erst verstehen, sie stehen an einem Tatort. Überall ist Blut, kein Zweifel, die Frau wurde getötet. Tatort diesmal, Hage. Anfang des vergangenen Jahres hat dieser Fall die Region beschäftigt. Warum musste die 65-jährige Frau sterben? Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge Tatort Nordwesten werden wir den Fall in allen Facetten beleuchten. Dafür ist bei mir im Studio Eike Sebastian Ruhr, Ostfriesland-Reporter der Nordwestzeitung. Moin Eike, schön, dass du wieder da bist.
Moin Julian, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. So lange ist es ja noch gar nicht her. Wir haben Ende vergangenen Jahres schon mal zusammen eine Folge aufgenommen. Es war die Folge 58, natürlich auch ein Fall aus Ostfriesland, wo es darum ging, dass ein junger Mann innerhalb kürzester Zeit Wahnvorstellungen entwickelt hat und dann seine eigene Mutter getötet hat. Diese Folge verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und bevor wir jetzt in den neuen Fall starten, will ich euch nochmal den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen das Unternehmen inzwischen schon. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Und damit kommen wir nun zurück zu unserem Fall. Und Eike, ich will auch direkt ehrlich sein. Ich habe ja über Ostfriesland selber schon berichtet früher und ich komme auch aus der Region hier im Nordwesten. Aber Hage, muss ich sagen, ist noch so ein blinder Fleck bei mir. Kannst du mir erzählen, was man zu Hage wissen muss? Wo liegt das? Was ist das für ein Ort?
Also Hage ist ein Flecken. Hage ist keine Stadt, hat ungefähr 6.500 Einwohner, liegt unmittelbarer Nähe von Norden. Und ja, quasi zwischen Norden, Großheide, in der Nähe von Aurich, wenn man so möchte. Aurich kennt man wahrscheinlich.
Ja.
Ja, also es ist eine ruhige Gegend, wo der Tatort letztlich auch war. Das ist die Haringer Straße. Ich habe selbst dort 4 Jahre gewohnt. Ich kannte das Opfer letztlich dann auch, weil ich ja eben selber vor Ort auch gelebt habe. Ja, eine sehr ruhige, unauffällige Siedlung, direkt ein Spielplatz in der Nähe und Waldgebiet angrenzend. Ja.
Über deine Verbindung zum Opfer, dass du sie auch mal getroffen hast, die Frau, darüber kommen wir gleich noch oder darüber sprechen wir gleich noch. Lass uns aber einfach mal nochmal bei dem Fund der Leiche anfangen. Ich habe schon mal angedeutet, ein Handwerker hat ja am Ende die Entdeckung gemacht. Wie lief das genau ab? Wir sind jetzt auch, glaube ich, Ende Januar 2024.
Der Tatzeitpunkt lag ja, wie sich herausgestellt hat, in der Nacht zum 21.01. und an dem Montag ist es so gegen 11 Uhr gewesen, dass ein Handwerker im Nebengebäude, das war so ein Mehrparteienhaus, in 3 Parteien und in der Mitte dieses Gebäudes wohnte die Frau. Und der Handwerker war ganz normal vor Ort, hat seine Arbeit gemacht und hat festgestellt, dass die Katzenklappe offen steht. Und hat sich gewundert, warum steht die Katzenklappe offen, war neugierig, wahrscheinlich, ja, war das vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, so eine Situation, und hat dann durch die Katzenklappe geblickt und dann gesehen, dass dort jemand liegt. Und eben ganz normal den Notruf verständigt. Dann kam die Feuerwehr im Rahmen einer Notfalltüröffnung und relativ schnell kam die Polizei mit dazu und weitere andere Kräfte, unter anderem das Landeskriminalamt, die Spurensicherung etc. pp. Also Anwohner sagten im Nachgang auch, es sei zugegangen wie auf einer Autobahn. Also da war richtig, richtig was los.
Das ist ja auch irgendwie mal interessant zu erfahren. Natürlich, das war ein Tatort, es wurde relativ schnell klar, hier ist ein Gewaltverbrechen passiert. Das war jetzt kein natürlicher Tod. Überall lag Blut, wir hatten es schon erwähnt. Aber es ist ja auch mal interessant, was macht das denn auch mit den Nachbarn, wenn auf einmal, ich sag mal, die ganze Kapelle so kommt, ne? Also von Spurensicherung, Polizei, Rettungskräfte. Du hast dann ja auch, ich glaube, am Tag danach dich auch mal umgehört, was das so mit den Leuten gemacht hat.
Eine ganz große Unsicherheit. Es war ein großes Gefühl der Angst. Man wusste einfach nicht, was passiert da. Relativ schnell war ja klar, weil eben auch eine Obduktion angeordnet wurde. Und das hat die Polizei dann auch mitgeteilt, weil eben Spuren äußerer Gewalteinwirkung vorhanden waren am Leichnam, dass Obduktion durchgeführt wird. Und dann war relativ schnell klar, da ist ein Mensch nicht natürlichen Todes gestorben. Dann hatten die Anwohner natürlich die größten Sorgen. Was ist da genau passiert? Wer ist da? Ist da jemand erschossen worden? Schnell macht es die Runde, dass jemand erstochen wurde, erstickt. Wer ist überhaupt genau das Opfer gewesen? Weil man das einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht so genau definieren konnte, weil eben ein Dreiparteienhaus. Ja, und dann war eine ganz, ganz große Unsicherheit in der Nachbarschaft spürbar. Ich habe mit vielen Anwohnern gesprochen, die ich ja selber dann auch als ehemaliger Nachbar selber viele kannte. Und die haben gesagt, ja, also es ist, ja, man schläft unruhig. Man guckt immer raus, dann ist wieder Blaulicht, dann wieder nicht. Und man unterhält sich mit anderen und aber aber keiner weiß so richtig, was jetzt los ist und ob man selber irgendwie auch Angst haben muss. Also die meisten haben dann gesagt, also ich schließe heute Abend definitiv zweimal die Tür ab, weil eben ja Angst vorhanden war letztlich.
Ja, und da spielt ja auch mit rein, dass die Polizei sich ja auch wirklich sehr bedeckt gehalten hat in dem
Extrem.
Fall.
Extrem bedeckt, ja. Also von A bis Z sozusagen, von Anfang bis letztlich der Festnahme des Täters, war fast gar keine Informationen wurden rausgegeben. Also das hat sich durchgezogen, muss man sagen. Ich habe mehrere Zuschriften gehabt von Lesern, die das auch nicht verstanden haben. Ich konnte aber immer wieder nur auf die Aussagen der Polizei verweisen, aus ermittlungstaktischen Gründen, und man soll eben kein Täterwissen preisgeben, weil ja die Ermittlungen noch laufen. Aber es hat mich persönlich auch gestört, weil ich ja nun auch jetzt auch immer noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes wohne. Ich bin dann umgezogen, aber wohne ja immer noch in Hage. Dass eben nicht gesagt wurde, es war beispielsweise höchstwahrscheinlich eine Beziehungstat. Das war relativ schnell klar seitens der Polizei, wie sich jetzt ja im Nachhinein rausgestellt hat, dass man sowas eben nicht rausgegeben hat, sozusagen für die Allgemeinbevölkerung eine gewissermaßen Entwarnung. Das hat man nicht getan. Ja, warum? Weiß ich nicht.
Genau, man muss ja auch sagen, dass da einfach eine Angst da war, dass jetzt ein Mörder hier auf freiem Fuß ist und noch rumläuft und man Angst haben muss, steht jetzt bei mir als nächstes in der Küche.
Absolut. Und das hat auch dazu geführt, dass Menschen eben auch gesagt haben, mit denen ich dann gesprochen habe, waren ja auch meine ehemaligen Nachbarn, ich schließe heute Abend lieber zweimal die Tür ab und verzichte auf den Abendspaziergang beispielsweise, und haben immer rausgeschaut, man sitzt öfter am Fenster, hat man mir erzählt, guckt raus, was ist da, bewegt sich da jemand, ist da, läuft da jemand, geht da jemand spazieren. Also man hat in völlig normalen Dingen auf einmal ganz andere Sachen wahrgenommen sozusagen, ganz andere Gefahren gesehen, die man vorher einfach nicht gesehen hat, weil Hage einfach wirklich eine sehr, sehr ruhige Wohngegend ist bis dato, eine kleine Samtgemeinde und wie gesagt, 6.500 Einwohner, sehr beschaulich, sehr ruhig, direkt Spielplatz angrenzend, eigentlich idealer Wohnort sozusagen, wo man eigentlich jeden kennt und da passiert eigentlich nichts.
Genau, und dann so ein Fall, der die Region ja aufwühlt, also nicht nur Hage, sondern die Region. Und du hast ja schon erzählt, du wohntest da und hast dann ja auch am Folgetag noch Bekanntschaft gemacht, als du mit deinen Hunden spazieren warst. Die Geschichte musst du auch nochmal erzählen.
Das war der zweite Tag nach dem Leichenfund. Das war Mittwochabend. Ich bin spazieren gegangen und natürlich, Interesse getrieben, bin ich natürlich auch in die Richtung gelaufen und dachte, was passiert da? Ist da noch was? Ist das technische Hilfswerk noch vor Ort, die am Tag nach dem Leichenfund die Wohnung verriegelt haben, komplett mit Sperrholzplatten, die Fenster, die Türseite. Es war alles komplett zugeriegelt, zugemangelt, kann man sagen. Also wirklich, da war enorm viel Manneskraft im Einsatz sozusagen, auch viele technische Geräte. Und da habe ich mich gefragt, was machen die jetzt am Mittwoch vielleicht? Machen die da noch irgendwas? Bin am Mittwochabend dann, wie gesagt, ganz normal die Hunderunde gelaufen, durch den Wald, dahin und beim Spielplatz vorbei. Und dann kommt man eben zu dem Gebäude, wo es dann eben passiert ist. Und dann bog ich in die Straße ein und sah schon Blaulicht und bin mit meinen Hunden gewesen. Und dann wurde ich angewiesen von einem Polizisten, dass ich bitte die Straßenseite wechseln soll, weil die eben selber mit Hunden unterwegs waren. Gefolgt von mehreren Polizeifahrzeugen und mehreren Polizisten zu Fuß. Und die haben dann versucht, eben mit diesen Spürhunden, ist meine Vermutung, was aber nie bestätigt wurde, aber aus Polizeikreisen habe ich das erfahren, haben die versucht, die Spur des Täters nachzuverfolgen, weil ja am Tatort ja auch noch, wie sich dann ja deutlich später im Laufe der Verhandlung letztlich auch herausgestellt hat, noch Hinweise auf den Täter gefunden wurden. Ne? Unter anderem das Tatwerkzeug war ja noch da, also der Täter war ja vor Ort und so weiter, und dann haben die da eben Ermittlungen getätigt, und die waren allerdings nicht nur in der Haringer Straße mit Spürhunden unterwegs, sondern auch im Bereich der Zeppelinstraße, was ja auch im Internet wieder zu massiven Gerüchten geführt hat, und man hat sich gefragt, wieso jetzt Zeppelinstraße? Ja. Die Polizei hat dazu leider auch nichts gesagt. Ich habe nur die Information oder Bestätigung bekommen, dass der Einsatz der Spürhunde in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stand. Aber warum, wieso und warum auch Zeppelinstraße? Das ist also ein gutes Stück entfernt davon, kann man sagen. Ob das in Zusammenhang steht und wie das jetzt in Zusammenhang steht,
keine Information. Gibt es eine zweite Person, die da mit rein, da gibt es halt die ganzen Gedanken, die da vielleicht dann mit durchgehen, die natürlich nicht hilfreich sind, aber die einem natürlich zwangsläufig kommen. Man muss ja auch sagen, so ein Spürhund, der dann auf einmal weiter weg durch die Straßen läuft, denkt man so, ist der jetzt hier irgendwo in der Nähe, versteckt der sich? Genau. Also ich kann die Fragen, die man sich stellt, dann schon noch verstehen, gerade wenn man da Anwohner ist und da ein Haus, eine Wohnung oder irgendwas hat, muss man ja verstehen.
Absolut, klar. Genau. Und ich hatte auch ehrlicherweise dann irgendwann selber Angst um meine eigene Sicherheit und meine eigene Familie letztlich, weil man einfach ja gar nichts wusste. Also man wusste nur, dass ein Mensch getötet worden und that's it. Genau. Ja, wusste man nicht.
Genau, man wusste, dass es dann die 65-jährige Frau war, die ums Leben gekommen ist. Du hast schon gesagt, du kanntest sie auch selber. Erzähl doch mal, wie hast du sie wahrgenommen?
Eine Person mit einer umfangreichen Lebensgeschichte, kann man sagen. Sie ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich habe zwei ziemlich auffällige Hunde, das sind chinesische Schopfhunde, und sie hat die angelacht oder ausgelacht, also so ein schmaler Grat dazwischen sozusagen, wenn ich mit denen spazieren gegangen bin.
Nackthunde sind das, glaube ich.
Nackthunde, ne? Genau, ja. Genau. Und sie kam mir morgens auf den Weg, weil ich musste beim Spielplatz lang, um in den Wald zu kommen mit den Hunden, und da kam sie mir dann morgens häufiger auch im Nachtanzug oder Bademantel entgegen, und sie war gewissermaßen vom Leben gezeichnet, kann man glaube ich sagen. Also die hat viel erlebt im Leben und So wirkte sie aber relativ unscheinbar, unauffällig, war jetzt keine aufdringliche, freche Person, hat jetzt nichts gesagt oder ähnliches, kein Gespräch aufgeschwatzt, das hat man ja auch manchmal. Also die lebte eher so für sich, so zurückgezogen, kann man schon eher sagen.
Aber du hattest ja, glaube ich, auch noch mit Anwohnern dann irgendwann gesprochen, da gab es ja auch irgendwie zwei verschiedene Wahrnehmungen von ihr, ne?
Voll, ja. Also in der unmittelbaren Nachbarschaft von dem Tatort war es so, dass ja man sie als keine angenehme Nachbarin empfunden hatte, so wurde mir gesagt. Und ja, aber trotzdem überrascht war davon, dass es eben zu so einem Gewaltexzess und gewaltsam Tod gekommen ist und das natürlich auch bedauert hat. Aber sozusagen war die Trauer, hielt sich gewissermaßen in Grenzen, will ich mal so vorsichtig formulieren. Und dann gab es aber auch noch das komplette Gegenteil, also auch in der Nähe der Haringer Straße, uns bekannte Personen, mit denen ich dann gesprochen habe, die waren in tiefer Trauer tatsächlich und haben sie als sehr wertvollen, sehr herzlichen Menschen wahrgenommen. Womöglich steckt das eben drin, dass hier vielleicht ein sehr harter Kern vorhanden war und man eben erstmal sie wirklich näher kennenlernen musste, um überhaupt zu erkennen, wer sie wirklich war. Und das ist eben offenbar vielen verborgen geblieben.
Und dann war es ja auch so, also es war klar, sie ist gestorben, man hat noch sehr viele Fragen im Kopf und dann, so habe ich es wahrgenommen, passierte eigentlich erstmal gefühlt nichts.
Das ist richtig. So habe ich das auch wahrgenommen. Das THW hatte eben die Wohnung verriegelt und dann war wochenlang tatsächlich einfach gar nichts. Ja. Also die Spürhundeinsatz war nochmal, wie gesagt, am Mittwochabend. Das war 2 Tage nach der Tat beziehungsweise nach dem Auffinden der Leiche und dann war Ruhe. Ja.
Also wir haben ja gesagt, die Tat war 21. Januar 24 und erst Ende Februar hat sich dann die Polizei plötzlich eigentlich gemeldet mit: Wir suchen hier einen Zeugen.
Das war auch sehr überraschend. Ich erinnere mich noch dran, dass ich dann ins Büro kam und dann kam einfach per Pressemitteilung auf einmal diese Nachricht. Und ja, dann ging es um einen Herrn, 1,70 bis 1,75 groß, der mit einem auffälligen Damenfahrrad in der Nähe des Tatortes gesehen worden sein soll und womöglich Informationen zu dem Tatgeschehen geben konnte oder hätte geben können. Und danach hat die Polizei gesucht, tatsächlich.
Auffällig war wohl an dem Fahrrad auch der Sattel nicht bezogen. Irgendwelche Federn sollen da noch rausgeguckt haben. Vielleicht, sowas merkt man sich ja vielleicht wirklich mal, wenn jemand dann mit so einem Fahrrad unterwegs ist.
Das definitiv,
das war die Hoffnung.
Könnte man sich vorstellen, dass einem sowas auffällt, ja.
Richtig. Genau. Und ich glaube, danach kamen dann auch wirklich mal nach und nach neue Hinweise bei der Polizei an. Die haben sich ja auch an die Bevölkerung gewandt mit der Bitte, meldet euch bei uns. Und dann wurde es aber erstmal wieder ruhig und genau. Dann sind wir um Ostern rum.
Kurz vor Ostern gab die Polizei dann bekannt, dass es eine Festnahme gegeben hat in dem Zusammenhang. Ein 32-jähriger Norder wurde festgenommen und der soll aus dem engeren Bekanntenkreis des Opfers entstammen. Und ja, das war überraschend, muss ich sagen. Natürlich waren wir froh. Ich war auch persönlich einfach froh, weil ich ja, wie gesagt, in der Nähe wohne und einfach gedacht habe, Mensch, okay, jetzt hat die Polizei offenbar doch gute Arbeit gemacht. Ich hatte ja extrem viele Leserzuschriften, die immer wieder gefragt haben, warum passiert da nichts? Warum gibt die Polizei keine Infos? Was soll das? Warum wissen wir nicht, woran die Frau gestorben ist? Müssen wir Angst haben. Und das sind alles Fragen gewesen, auf die ich keine Antwort geben konnte, weil ich keine Antwort bekommen habe.
Bei dieser Festnahme war dann ja auch erstmals klar kommuniziert, okay, die Frau ist mit einem Küchenmesser zum Beispiel ermordet worden oder getötet worden, ist genau. Das richtige Wort. Das ist hier halt keine, zum Beispiel keine Schusswaffe oder irgendwas war. Das war ja auch alles noch bis dahin eigentlich total unklar.
Genau.
Dann hieß es auch, dass es wohl vorher einen Streit gegeben haben soll. Da sind also zumindest mal erste kleine Punkte genannt worden, womit dann, du sagtest ja auch, dann wird relativ klar, es war eine Beziehungstat. Allerdings muss man sagen, es war ja erstmal nur eine Festnahme. Also er wurde verdächtigt, die Tat getan zu haben. Er hat sich aber erstmal nicht geäußert.
Richtig.
Genau.
Nein, überhaupt nicht eingelassen.
Genau. Und es wurde ja auch erstmal nur gesagt, ein 32-Jähriger. Aber ich weiß, du hast dann auch deine Hausaufgaben gemacht und ihn ja auch ausfindig gemacht und über ihn recherchiert.
Genau, ich habe dann irgendwann rausgefunden, wie er heißt und woher er kommt. Der kommt, wie gesagt, aus Norden, wohnte in so einer kleinen, engen Gasse im Norden. Auch nicht unbedingt das beste Viertel Nordens, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich habe aber dann, weil er eben, wie gesagt, nur Verdächtiger war, nur Angeklagter in dem Fall, oder angeklagt wurde und eben noch nicht verurteilt worden war, gewartet, bis ich da weitere Schritte gehe. Und als die Verurteilung dann war, dann bin ich dann auch hingefahren und seine Wohnung ja von außen zumindest mal inspizieren, wollte mir einfach einen Eindruck verschaffen.
Die Gegend mal sehen, wo er
genau.
lebt. Ne?
Wollte mit den Nachbarn sprechen. Viele kannten ihn gar nicht, aber als ich dann vor Ort war und eben Nachbarn gefragt habe, geklingelt habe und so weiter und so fort, öffnete im Obergeschoss, wo dann auch letztlich seine Wohnung war, sich das Fenster und dann rief da jemand raus, was ich denn da machen würde. Das erklärt, dass ich von der Nordwestzeitung bin, Mordfall Hage recherchiere und so weiter. Und dann sagte der Mann, der Bewohner dort oben, ich sollte mal hochkommen. Dann bin ich da hochgegangen und dann erklärt er mir, dass das eben die Wohnung war, wo der Mann vorher gelebt hat, also der letztlich dann Verurteilte, der Täter. Und genau, und bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Er äußerte, dass er ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Verurteilten gehabt habe und dieser aber wohl auch ja auffällig gewesen sei. So sagt er ganz vorsichtig. Und ich habe dann ja nachgefragt und dann sagt er, ja, der war schon ja leicht aggressiv, wirkte teilweise wirr, hat viel Alkohol konsumiert. Dadurch wurde sein Verhalten dann auch nicht sozialverträglicher und genau, hat auch Drogen genommen und so weiter. weiter. Man muss allerdings sowas auch immer ein bisschen mit Vorsicht bewerten sozusagen, weil auch derjenige, mit dem ich gesprochen habe, ganz offensichtlich auch in der Wohnung selber konsumiert hat.
Aus der gleichen Milieu wahrscheinlich auch kam.
Genau. Und auch die Wohnung selber war sehr auffällig. Es war so eine Dachgeschosswohnung, kann man sagen. Also eine ganz, ganz, ganz schmale Treppe. Man musste echt aufpassen, dass man sich den Kopf nicht stößt. Also auch nicht bei 2 Metern Körpergröße war das schwierig, sondern auch bei 1,60 wäre es schon schwierig geworden, da hochzukommen. Die Eingangstür zur Wohnung war eine ganz normale Zimmertür. Also man konnte auch die Wohnung gar nicht richtig abschließen. Also außer mit so einem ganz normalen Schlüssel für eine Zimmertür. Und das Bad war auf dem Flur tatsächlich. Also man musste zum Beispiel auch diese Einzimmerwohnung verlassen, um überhaupt ins Bad zu kommen. Die Küche war das war keine wirkliche Küche. Das war eher so eine kleine Nische ohne Abzug, ohne Licht, wo 2 Herdplatten standen. Und ja, es war sehr unaufgeräumt, sehr ungepflegt. Ja, also es war jetzt nicht einladend, kann man sagen.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Du hast ja auch gesagt, die direkten Nachbarn kannten ihn nicht. Er war ja offenbar auch eher unscheinbar in der Nachbarschaft. Aber du hast ja noch ein paar Leute getroffen, die ihn ja auch kannten.
Der Freund hat mir dann erzählt, dass es eben ein paar gibt, mit denen er häufiger zu tun hatte. Und bin dann zu den Menschen gelaufen und habe dann geklingelt, habe einen auch erreicht. Und der sagte, der Täter war ein ganz unangenehmer Mensch. Und der hatte immer geschnorrt bei ihm. Er wollte immer Zigaretten haben oder Geld. Hast du mal 5 €? Kann ich mein Handy mal bei dir aufladen? Hast du mal eine Powerbank ist kaputt gegangen? Hast du mal eine für mich? Und so weiter und so fort. Also er wollte immer
viel gefordert.
Genau, sehr besitzergreifend letztlich. Und ich habe dann noch mit dem Vermietern gesprochen, der Wohnung, in der er dann gewohnt hat und dann ja der Freund wohnte. Und da war es allerdings so, dass sie sagten, er war sehr unauffällig. Mit dem hatten sie gar nichts zu tun. Also sie haben quasi die Unterschrift bekommen und das Geld kam vom Amt und das war's.
Jetzt ist natürlich noch die Frage, also wir haben jetzt das Opfer, wir haben ihn, der lebt im Norden. Wie haben die beiden sich denn überhaupt kennengelernt? Also Tatverdächtiger in dem Moment noch. Jetzt können wir sagen, er war es dann ja auch. Mhm. Täter und Opfer, wie haben die sich kennengelernt?
Da hat der Freund auch was zu erzählt. Also der Freund, der in der Wohnung des Täters wohnte. Der hat erzählt, dass es in Hage einen Treff gibt von Menschen, wie er sagt, und daran erinnere ich mich noch, also sinngemäß, Menschen am unteren Rand der Gesellschaft.
So hat er es selber formuliert.
So hat er es selber formuliert, genau. Das fand ich beeindruckend oder bezeichnend irgendwie in der Situation. Und er hat das eben tatsächlich so formuliert und er sagte, da gibt im Treff und da trifft man sich eben und da konsumiert man dann beispielsweise Bier, Schnaps, wie auch immer. Also jetzt kein Multivitaminsaft oder ähnliches. Also das ist tatsächlich so ein Bereich, wo man sich so im Trinkermilieu trifft. Und da haben die beiden sich kennengelernt, ja. Und dabei ist wohl auch so was wie eine Freundschaft entstanden. Und der Täter hat ja dann letztlich auch, ist dann zeitweise obdachlos geworden und dann hat das spätere Opfer dem Täter wohl auch eine Wohnung oder Obdach angeboten, beziehungsweise
Zimmer bei genau. Sich durfte er dann übernachten, ne?
Genau, ja. Durfte damit übernachten. Dann war die große Frage, ob es vielleicht auch eine Liebesbeziehung war, kann man so nicht sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, konnte der Freund auch nichts zu sagen. Es war aber so, dass der Freund wohl auch mal in dieser Wohnung war, kannte die Wohnung und er konnte dann auch tatsächlich beschreiben, wie die Wohnung so geschnitten ist und so weiter. Und sagte, dass auch zwischen den beiden durchaus häufiger Streitsituationen entstanden sind. Und der Täter habe auch einmal zum Messer gegriffen und einmal so wild herumgefuchtelt, aber eher scherzhaft. Also inwiefern das scherzhaft sein kann.
Ja, ich würde das nicht so scherzhaft finden, wenn jemand vor mir mit dem Messer fuchtelt, aber.
Ich auch nicht, aber das ist offenbar so
deren. Interpretiert worden.
Genau, deren Humor oder wie auch immer, ne? Genau. Also der war einfach auffällig und er sagte aber auch, dass er ihm nie zugetraut hätte, dass es dann letztlich zu so einem Gewaltexzess kommen würde und er dann die Frau auf bestialische Art und Weise stechen würde.
Ja, später hat man auch noch im Prozess dann den Hinweis bekommen, dass die sich ja auch in der Wohnung natürlich dann zusammen gelebt haben, viel Bier getrunken haben. Es war, glaube ich, die Rede von bis zu 20 Halbliter Flaschen Bier. Kann man sich vorstellen, das ist schon eine immense Menge Alkohol, der da fließt.
Absolut.
Wir müssen jetzt auch nochmal drüber sprechen. Wir hatten soweit, er wird festgenommen, wird der Tat verdächtigt, er schweigt. Du hattest aber ja auch schon gesagt, er ist ja jemand, der offenbar Aggression zeigen kann. Das zeigt ja, finde ich, auch so ein bisschen seine Vita, seine vorigen Verurteilungen. Er hat ja nun mal schon eine Strafakte mitgebracht.
Also eine tatsächlich eher kriminelle Laufbahn eingeschlagen. Also schon als Jugendlicher fiel er auf, hat einer Polizistin nachgestellt. Letztlich wegen verminderter Schuldfähigkeit wurde das Verfahren dann eingestellt. 2015 Internetbetrug in 70 Fällen begangen. Eine Jugendstrafe von über 2 Jahren, aber auch das hat wohl nicht richtig geholfen. Dann hat er einen Geschäftspartner überfallen, aber da ging es auch um Drogendeals und Drogengeschäfte. Und 2018 wurde er dann angeklagt wegen Drogengeschäften. Er soll auf dem Dachboden seiner dementen Oma eine Drogenplantage angelegt haben. Genau, und die Oma sollte dann für ihn auch noch die Drogen abwiegen und abpacken.
Das muss man sich auch mal vorstellen, die demente Oma da quasi ausnutzen, die hilflos wahrscheinlich gar nicht weiß, was da passiert.
Ja, ja. Absolut.
Genau. Also eine sehr kriminelle Laufbahn. Dazu muss man auch noch sagen, er hatte dann ja auch nochmal psychische Probleme, die auch noch hinzukamen.
Genau, das hat sich auch im Verlauf des Gerichtsverfahrens gezeigt. Er soll an paranoider Schizophrenie gelitten haben und auch Tabletten genommen haben. Allerdings hat er die wohl eigenmächtig vor der Tat letztlich auch abgesetzt, weil er sagte im Prozess, dass er das Gefühl hatte, die Bürgersteige klappen sich hoch. Also tatsächlich Wahnvorstellungen letztlich. Und genau dagegen sollten ja eigentlich die Tabletten helfen, aber er hat eben die Schuld in den Tabletten gesehen und die abgesetzt.
Genau, ohne Rücksprache mit Medizinern.
Genau.
Genau, und das hat auch nicht dazu beigeführt, dass er eine stabile Situation hat. Die Anklage war dann zunächst wegen Mordes. Allerdings muss man dann sagen, dass das Schwurgericht dem nicht gefolgt ist, diese Auslegung. Und deswegen ist es dann später auf Totschlag runtergegangen und dann wurde wegen Totschlags verhandelt. Spätestens da sind dann ja auch ein paar mehr Details genannt worden. Beispielsweise soll Stiche im Kopf, Hals, Oberkörper gegeben haben. Also wirklich, wir reden nicht nur von ein oder zwei Stichen, sondern von mehreren. Und dann kam es ja auch zum Prozess. Kannst du mir erzählen, wie er sich da auch geäußert hat, wie er das gesehen hat, diese ganze Anklage?
Er hat gesagt, dass er es nicht getan hat und sich daran erinnern könnte, wenn es so gewesen wäre. Allerdings sind die Beweise, die die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft vorgebracht haben, einfach erdrückend gewesen. Es waren Fußabdrücke, Barfußabdrücke neben der Leiche, also im Blut der Leiche zu finden gewesen, weil er offenbar barfuß um die Leiche herumgelaufen ist.
Und das ist halt wie ein Fingerabdruck, muss man sagen. Ne? Daraus genau. Kann man dann natürlich dann sofort den Rückschluss auf ihn bekommen.
Genau, und es gab auch Fingerabdrücke an Tatwerkzeug, was in der Wohnung verblieben war, also auf das Küchenmesser. Und besonders auffällig war eben vor dem Hintergrund, dass das einfach ein Gewaltexzess, so sagt es auch ein Gutachter. Es waren 10 Messerstiche und etliche Tritte und Schläge. Und es gab 11 Rippenbrüche. Also da muss man sich mal vorstellen, was da passiert ist. Ja. Und daran kann er sich offenbar, wie er sagte, nicht erinnern. Also unvorstellbar, dass sowas überhaupt passieren kann.
Und eigentlich hatte er ja dann noch erwähnt, dass er sie ja eigentlich sympathisch sogar fand. Also eigentlich hatte er von einer recht guten Beziehung zu ihr gesprochen, aber er konnte es dann ja also gar nicht so greifen richtig, was er da getan hat.
Er war traurig, sagt er. Ja. Genau. Also er weiß nicht, dass es passiert ist, er kann sich daran nicht erinnern, er kann sich das nicht erklären, dass er das gewesen sein soll, aber er empfindet Trauer dafür, dass sie nicht mehr da ist. Ja.
Dann wurden ja auch natürlich die Polizeibeamten, du hattest ja erwähnt, wo seine Wohnung, wie das war, bei der Festnahme, die Polizeibeamten, die ihn festgenommen haben und verhört haben, wurden ja auch noch vor Gericht gehört, die, glaube ich, auch noch gesagt haben, er wirkte verstreut oder so ähnlich wurde es, glaube ich, formuliert dann.
Wie verstreut, genau, ja. Gedanken verloren.
Genau, das sind so die Begriffe, die da benutzt worden sind. Genau, eine Sache habe ich mir noch rausgeschrieben, er brabbelte auch mit sich selbst. Das ist auch noch sowas, der war wohl auch einfach sehr schwer zu greifen. Er war jemand, den man nicht so richtig deuten konnte in dem Moment. All das kam dann vor Gericht raus.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, er hatte auch noch irgendwie eine Fable oder eine Faszination für die Götterwelt und hat sich auch als Teil dessen gesehen. Also wirklich
ganz wirre einfach, ja, genau. Muss man aus unserer Sicht sagen.
Absolut,
wirre, ne?
Absolut, ja.
Eine eigenen Gedankenwelt irgendwie gefangen. Ja. Und ich glaube, all das, auch dieser psychische Zustand und auch seine Gedankenwelt führten dann ja dazu, zu dem endgültigen Urteil. Man muss sagen, offiziell gilt es als Freispruch, aber...
Genau, er wurde zu einer dauerhaften Unterbringung in psychiatrischer Klinik verurteilt gewissermaßen. Ja. Rechtsmittel gab es nicht, also er musste nicht in Haft oder ähnliches, aber eben, weil er eine dauerhafte Gefahr für die Gesellschaft und sich selbst darstellt, wurde er eben dauerhaft in dieser
psychiatrischen Unterbringung, genau.
Genau, und kommt da auch nicht wieder raus.
Ja. Du hast jetzt ja diesen Fall wirklich intensiv begleitet. Magst du mal erzählen, wie groß war der Fall so generell in der Region? Also wir haben jetzt viel über Hagel gesprochen, aber das Interesse war ja schon auch sehr, sehr groß, ne?
Das war super groß. Es war auch so, dass ehemalige Hager und Menschen, die aus der Region kamen, weggezogen sind, sich gemeldet haben per Mail, telefonisch zum Teil. Das ging weit über die Grenzen Hagels hinaus, tatsächlich, ja. Und unter anderem hat die Bild-Zeitung zeitweise berichtet über den Fall. Da gab es eine merkliche Zunahme nochmal, eben auch überregional, aber es war eben weit über die Grenzen der Samtgemeinde hinaus. Also der gesamtostfriesische Bereich hat gespannt verfolgt, was da passiert ist, weil es ja auch einfach drastisch war. Unter anderem ist es ja so gewesen, dass ein Stich mit dem Messer unter dem Auge bis in die Mundhöhle vorgedrungen ist. Also da muss man sich auch einfach mal vorstellen, mit was für einer Brutalität und Gewalt da vorgegangen wurde. Und
daran ist sie ja auch dann verblutet, also erstickt sogar erstickt, am Ende, genau, muss man sagen.
Genau,
erstickt.
Genau, ne? grausam erstickt. Und da war dann auch das Mordmerkmal der Grausamkeit erfüllt. Letztlich ist es ja dann nicht so angeklagt worden. Letztlich ging es dann ja um den Totschlag, aber grundsätzlich hätte auch auf Mord plädiert werden können. Und da steht ja dann eben auch eine lebenslange Haftstrafe drauf. Dazu ist es nicht gekommen, bekanntermaßen. Dauerhafte Unterbringung in der psychiatrischen Klinik. Und
scheint auch auf jeden Fall eine sehr richtige Entscheidung zu sein, muss
absolut,
man jetzt mal
absolut,
so sagen.
Absolut,
ja. Ja, Eike, vielen lieben Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Danke.
Herzlich gern, Dankeschön.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. noch mehr Informationen. Inzwischen haben wir auch regelmäßig Videoschnipsel von unseren Aufnahmen auf unserem Instagram-Kanal von Tatort Nordwesten. Also schaut da gern rein, wenn ihr uns auch mal sehen wollt, unsere Gesichter zu unseren Stimmen. Wir freuen uns gern, wenn ihr uns dort verfolgt und wir haben auch da noch weitere Informationen zum Thema True Crime an sich. Ich freue mich auch über jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft uns nochmal, noch mehr Leute zu erreichen. Vielen Dank und bis in 14 Tagen. Tschüss.